Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.
Mit mir am Tisch sitzen eine Autorin und ein Autor, die eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik geschrieben haben und damit einen der großen Sachbuch-Bestseller des Jahres 2025 gelandet haben. Herzlich willkommen, Katja Gloger und Georg Maskolo.
Hallo, Herr Blome.
Hallo, schön bei Ihnen zu sein.
Sie sind beide Journalisten und Buchautoren. Katja Gloger hat für den Stern gearbeitet, unter anderem viele Jahre aus Moskau berichtet. Georg Maskolo war Chefredakteur des Spiegel und Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Frau Gloger, was mich vorab interessieren würde, dürfen Sie eigentlich noch nach Russland einreisen?
Ich weiß nicht, ob ich nach Russland einreisen darf. Es wird ja kein Verbot jetzt erstmal ausgesprochen. Ich habe in meinem Ehrenamt ja sehr viele Jahre im Vorstand von Reporter ohne Grenzen Deutschland gearbeitet. Diese Organisation ist jetzt endgültig zur unerwünschten Organisation erklärt worden, wird auch immer wieder sein Ziel von Desinformation und auch richtig Cyberangriffen von russischer Seite aus. Wenn ich mich berate, dann bekomme ich eigentlich eher hochgezogene Augenbrauen und die Bitte, wenn es nicht unbedingt sein müsse, nicht einzureisen. Meine Kollegin Kerstin Holm, die für die Frankfurter Allgemeine Zeitung Kulturberichterstattung macht, seit vielen, vielen Jahren, seit, was ich gefühlt, schon immer sehr kundig und wunderbar, hat eine Einreise versucht vor wenigen Wochen und durfte nicht einreisen. Also ihr wurde an der Grenze gesagt, dass sie trotz Visum nicht fahren darf.
Ja, ich erinnere mich, die Berichte in der Zeitung gelesen zu haben. Sie beide schreiben, dass Sie schon vor dem 24. Februar 2022, also dem Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine, im Gespräch waren, ein Buch über die deutsche Russlandpolitik zu schreiben. Gab es dafür einen konkreten Anlass oder war das einfach so ein Gesprächsfaden, den Sie schon lange gesponnen haben?
Naja, es gibt ja so etwas wie den Moment der professionellen Beunruhigung. Und den hat meine Frau Katja sehr früh gespürt, genau genommen mit der Rede von Wladimir Putin. Wir erinnern uns, Juli 2021, Ukraine und Russland ein Volk, der Aufsatz. Und ihr Argument damals war, dass sie sagte, da passiert dann doch noch mal was Dramatisches. Da verschiebt sich etwas. Das reicht über all das, was wir bisher gesehen haben und gehört haben von Wladimir Putin hinaus. Sodass es zu dem Moment eher so eine Intuition gewesen ist, doch noch mal genauer hinzuschauen. Und dann nach dem 24. Februar sehr schnell der Gedanke, aus all dem auch ein Buch werden zu lassen.
Ich möchte das Pferd mal quasi so ein bisschen von hinten aufzäumen. Denn wenn es um die deutsche Russlandpolitik seit dem Fall des Eisernen Vorhangs geht, gibt es in der deutschen Öffentlichkeit zwei verbreitete Narrative. Beide hängen meiner Meinung nach zusammen und beide laufen darauf hinaus, dass das Versagen der deutschen und westlichen Russlandpolitik nicht darin bestanden hätte, etwa zu freundlich und zu nachgiebig gewesen zu sein, sondern ganz im Gegenteil, nicht freundlich genug gewesen zu sein. Das eine Narrativ lautet jetzt mal so ein bisschen vergröbert wiedergegeben, Wladimir Putin habe dem Westen zu Beginn seiner Amtszeit die Hand ausgestreckt und anstatt die Hand zu nehmen, habe man ihn abblitzen lassen und gedemütigt. Festgemacht wird diese ausgestreckte Hand unter anderem an seiner Rede im Deutschen Bundestag 2001, mit der sie ja ihr Buch auch wahrscheinlich nicht ganz zufällig beginnen. Wie beurteilen Sie dieses Narrativ im Lichte Ihrer Recherchen?
Die Frage: Gab es den anderen Putin oder die Tatsachenbehauptung, den anderen Putin, den gab es doch. Also genau das, was Sie einmal so schön zusammengefasst haben, da gab es den jungen russischen Präsidenten, der dem Westen die Hand ausgestreckt hat und der dann vor allen Dingen von den Amerikanern mit ihrer sogenannten Freiheitsagenda, mit der weiteren NATO-Expansion, also auch nicht Erweiterung, sondern Expansion, wie man das dann nennt, zurückgedrängt gedrängt werden sollte und dann sagen seine elementaren Sicherheitsinteressen bedroht sah. Nun gibt es wirklich viel und zu Recht zu kritisieren an der Außenpolitik und auch an den geostrategischen Vorgehensweisen der Vereinigten Staaten. Ich glaube, da werden wir uns schnell auch einig, was den Irak betrifft zum Beispiel, was auch eine gewisse, was gewisse Doppelstandards ja auch in der amerikanischen Außenpolitik irgendwie betrifft. Aber unabhängig davon hatte sich ja 2001 im Deutschen Bundestag zwar ein Mann präsentiert, der Deutschland, vor allen Dingen den Deutschen, die Hand ausgestreckt hat. Russland ist ein freundliches europäisches Land, wir erinnern diesen Satz. Und Russland sozusagen offen fürs Geschäft, für die Wiederbelebung wirtschaftlicher, guter wirtschaftlicher Beziehungen erklärt hat. Aber genau dieser Putin war ja am gleichen Tag seiner Rede bei den Abgeordneten des Auswärtigen Ausschusses. Und dort ging es dann um Themen wie den Zweiten Tschetschenienkrieg, den Putin ja begonnen hatte. Dort ging es um Themen wie Pressefreiheit, wie zunehmende Repression in Putins Russland. Das war schon sehr, sehr früh zu erkennen und nachzuvollziehen. Diesen anderen Putin gab es in dem Sinne nicht.
Der ostdeutsche Grünen-Abgeordnete Werner Schulz hat ja damals auch als andere Abgeordnete Putin nach seiner Rede im Plenarsaal Standing Ovations gegeben haben, den Saal verlassen. Wissen Sie zufällig, was er damals gesehen und erkannt hat, was andere nicht gesehen haben oder sehen wollten?
Ja, wir haben beide mit Werner Schulz, den ich früh schon in der Wendezeit 1989 als junger Korrespondent für Spiegel TV in Ost-Berlin kennengelernt habe, immer wieder geredet, gesprochen über diese Szene und über diese Einschätzung. Werner Schulz sagte den schönen Satz, Wladimir Putin sei im Bundestag gefeiert worden, weil so viele in ihm einen Ziehsohn Gorbatschows gesehen hätten, den Enkel Gorbatschows und nicht den Ziehsohn des KGB. Und das ist ganz interessant, wenn man mit so vielen Beteiligten aus der damaligen Zeit spricht, wenn man die Möglichkeit hat, in die Regierungsakten dieser Zeit zu schauen, dann sieht man, dass genau diese Frage, wenn man so will, am Anfang von Putins Präsidentschaft auch für jede Bundesregierung steht. Diese Frage, womit haben wir es eigentlich bei ihm zu tun? Mit einem jungen Macher, jemand, der für einen Reformbürgermeister in St. Petersburg gearbeitet hat, jemand, der Deutschland liebt und gut versteht, jemand, mit dem man gut, möglicherweise sogar hervorragend klarkommen wird. Oder hat man es mit einem KGB-Offizier zu tun, der unberechenbar bleibt und mit dem jedenfalls das Demokratisierungsprojekt in Russland selbst sofort an ein Ende kommt? Keine Gewaltenteilung, keine Pressefreiheit, keine freie Opposition. Und auch das gehört ja zur Frage, ob es den anderen Putin je gegeben hat. Sehr früh in seiner Präsidentschaft wird klar, dass den ersten und höchsten Preis, jedenfalls wenn es um die Demokratie geht, die Russinnen und Russen selbst bezahlt haben. Erst später kommt dann eine Aggression gegen andere Staaten hinzu.
Zugleich ist aber auch wahr, und das gehört vielleicht zur Vollständigkeit des Bildes auch dazu, dass es den Menschen in Russland zumindest in den ersten 6 Jahren von Putins scheinbar ewigen Amtszeiten so gut ging wie eigentlich nie zuvor in der Geschichte. Es gelang Putin, die Wirtschaft mit einigen guten, sagen makroökonomischen Maßnahmen zu stabilisieren, damit mit diesem unendlichen, vor allen Dingen ökonomischen Chaos der 90er Jahre einmal aufzuräumen. Die Auslandsschulden wurden bezahlt. Durch die ohnehin steigenden Erdöl- und Erdgaspreise auf dem Weltmarkt wurden so Milliarden und Milliarden in die Kassen des Kreml und auch der Oligarchen gespült. Aber für die Menschen bedeutete das doch nicht bedeutet es Stabilität, was eine Menge ist in diesem Land, und auch sagen die Hoffnung auf ein, die zum ersten Mal realistische Hoffnung auf ein besseres, auch materiell besseres Leben. Die Menschen in Russland selbst nannten diese Jahre die goldenen Nullerjahre.
Und von dieser Wirkung nach innen haben sich dann auch die Politikerinnen und Politiker hierzulande blenden lassen. Also der scheinbare Reformer oder zumindest der, der zumindest eine gewisse Stabilisierung erreichen kann.
Ganz sicher. Also der Mann, der sozusagen aus diesem Durcheinander, diesem Chaos, auch diesem unberechenbaren Entwicklung der 90er Jahre, für die der Präsident Boris Jelzin, der russische Präsident Boris Jelzin, ja fast wie ein tragisches Symbol irgendwie steht, diese Stabilität hergestellt zu haben, hatte ja schon auch etwas mit Sicherheit zu tun. Das ist durchaus ein Punkt. Und wenn man gute wirtschaftliche Beziehungen und gutes Geschäft irgendwie weiterentwickeln will, dann hilft natürlich ein Präsident in einem hochzentralisierten und hochpersonalisierten Machtsystem, der dann auch Entscheidungen richtig durchsetzen kann. Dies hat sicher zu dem Bild beigetragen, dass damit Putin vielleicht eine neue gemeinsame Zukunft entstehen könne. Gerhard Schröder und seine Freundschaft zu Putin war dafür ja auch ein Symbol und hat sich wie ein Garant für den besseren Putin ja auch über unsere deutsche Debatte gelegt, durchaus.
Unabhängig davon, wie man jetzt Wladimir Putin einschätzt, seine Haltung zur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, gab es ja noch ein anderes wirkmächtiges Narrativ, das bei Ihnen, Frau Gloger, gerade auch schon angeklungen ist, nämlich, dass die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands durch den Westen bedroht worden seien. Es wird gesagt, dass die NATO-Osterweiterung Russland in die Enge getrieben habe. Manche versteigen sich sogar zu der Behauptung, der Überfall auf die Ukraine sei so ein Akt der Notwehr gewesen, weil ein möglicher NATO-Beitritt des Landes eine existenzielle Bedrohung für Russland bedeutet hätte. Auch hier würde mich wieder interessieren, wie beurteilen Sie dieses Narrativ im Lichte Ihrer Rechercheergebnisse? Also gerade ganz konkret die militärische Bedrohung Russlands.
Also es gab keine militärische Bedrohung Russlands, weder durch die Ukraine noch durch die NATO. Geschweige denn hat irgendjemand, obwohl das ja im Jahr 2008 mit dem berühmten Bukarester Gipfelbeschluss eigentlich das Versprechen ausgesprochen worden ist, dass Georgien und die Ukraine einen Weg in die NATO haben sollte. So ist allen klar gewesen, dass dies keine wirklich realistische Perspektive ist. Über die NATO-Osterweiterung kann man an vielen Stellen streiten. Das ist eine komplizierte Geschichte. Zu der komplizierten Geschichte gehört übrigens auch, dass die NATO Russland ja sehr viele Angebote gemacht hat. Aber am Ende kommen wir zu einem einfachen Schluss, und der heißt, wenn man sich die Frage stellt, wer hat eigentlich Russland verloren, dann hat Russland sich zuallererst selbst verloren, weil sie nicht in der Lage gewesen sind, mit ihren Nachbarn selbst friedlichen Ausgleich zu finden. Es zu schaffen, dass Staaten in der unmittelbaren Nachbarschaft sich nicht von Russland bedroht gefühlt haben. Das Narrativ, dass die NATO am Ende eine Bedrohung für Russland gewesen sei, teilen wir nicht. Und das ist unabhängig von der Frage zu betrachten, ob jeder Schritt, jede Geschwindigkeit der NATO-Osterweiterung zum jeweiligen Zeitpunkt kluges politisches Handeln gewesen ist oder nicht.
Da war der imperiale Gestus, der war ja sehr früh da, auch bei Menschen wie Wladimir Putin. Zieht sich übrigens auch schon durch die gesamten 90er Jahre. Boris Jelzin spricht ja auch ganz bewusst in Bezug auf die NATO-Osterweiterung von einem kalten Frieden, den vor allen Dingen die Amerikaner über Russland gelegt hätten. Das ist das eine. Das zweite ist, schon ganz früh, auch bei Wladimir Putin selbst, zieht sich das Argument, dass Millionen und Millionen ethnischer Russen sich nach dem Ende der Sowjetunion nun außerhalb der russischen Grenzen befinden. Und dass dies für diese Millionen und Millionen ethnischer Russen etwa auf der Krim oder im Osten der Ukraine, aber auch in anderen Gebieten, dass dies eine große Unsicherheit, wenn nicht sogar eine Gefahr darstelle. Und dass es zu den vornehmsten Aufgaben der russischen Staatsführung gehöre, diese Menschen zu schützen und irgendwann auch wieder nach Hause zu holen in das russische Imperium. Also diese Narrative waren sehr, sehr früh da. Um diese Narrative zu legitimieren, hilft in der Regel das Einfachste, nämlich ein tiefsitzendes Feindbild. Der Westen ist der Feind, um ihn weiter zu pflegen und weiter sozusagen zu befeuern, bis dann irgendwann ja wirklich viele Menschen glauben, dass der Westen, die NATO, die Amerikaner, Europa der Feind ist, gegen den man unter anderem in der Ukraine vorgehen müsse.
Sie schildern in Ihrem Buch ja, und das gehörte für mich zu den ganz besonders interessanten Passagen, dass vor allen Dingen Deutschland ja, anstatt eine militärische Bedrohung für Russland zu bedeuten, sogar eine, wie Sie es nennen, beispiellose Rüstungsmodernisierungspartnerschaft eingegangen ist mit dem Land. Mögen Sie kurz skizzieren, worin die bestanden hat, wie die aussah?
Ja, eine, wie auch wir fanden, in der Recherche der bemerkenswertesten Episoden, müssen wir Sie einmal mit auf eine kleine Zeitreise nehmen. Der Gipfel von Bukarest, Frage der NATO-Aufnahme für Georgien und die Ukraine ist gerade vorbei. Da kommt es, man muss es sagen, auch durch Fehler der damaligen georgischen Regierung zu einem Krieg zwischen Georgien und Russland. Und sehr früh stehen russische Truppen praktisch direkt vor Tbilisi. Und trotzdem schlägt sich diese russische Armee geradezu blamabel. Und in der russischen Staatsführung beginnt eine Diskussion über die Frage, was läuft mit dieser Armee eigentlich schief? Wie kann man sie verbessern? Wie kann man sie modernisieren? Wie kriegt man da Korruption raus? Wie modernisiert man sie? Und man kommt auf die Idee, dass der Wunschpartner auch für diese Modernisierungspartnerschaft die Deutschen sind. Und die Deutschen willigen ein, und das auf vielen Ebenen und auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise. Es kommt zu einer deutsch-russischen Rüstungskommission, etwas, was wir eigentlich sonst nur mit eng verbündeten Staaten tun, nämlich uns zu fragen, was kann man eigentlich gemeinsam an Technik entwickeln. Es geht um den Export von Gefechtsübungszentren, hochmoderner Technologie, die es erlaubt, ohne scharfen Schuss zu trainieren, und trotzdem sehr realitätsnah. Es geht um die Entsendung von einem Verbindungsoffizier auf höchster Ebene, ebenfalls etwas, was wir sonst nur mit engsten Verbündeten machen. Die Idee für Manöver kommt dazu. Und jetzt kann man sagen, gut, das passiert in diesem Interregnum, in der nicht mehr Wladimir Putin der Präsident ist, sondern der Präsident heißt Medvedev. Heute schwer zu glauben, aber damals gilt er tatsächlich eine kurze Zeit als Hoffnungsträger. Wladimir Putin ist der Ministerpräsident. Und trotzdem ist es eine hoch ungewöhnliche Kooperation, die auch für Irritation bei manchen der Verbündeten sorgt. Das Ganze geht bis 2014, bis zur Annexion der Krim. Dann wird alles schnell rückwärts abgewickelt. Und wir haben auch mit vielen der Militärs sprechen können, die in diesem Projekt eine zentrale Rolle gespielt haben. Und sie sagen alle, dass sie heilfroh sind, dass das Jahr 2014 das Ende dieser Kooperation bedeutet hat, weil es zu diesem Zeitpunkt sehr viele, sehr ehrgeizige Pläne gab, aber bis dahin in der Sache selbst wenig passiert ist. Aber sie stellen sich schon die Frage einige Jahre später, welche Vorwürfe sie sich auch machen müssten, wenn man dazu beigetragen hätte, diese russische Armee kampfkräftiger und kampffähiger zu machen.
Der Gedanke der deutschen Militärs damals war ja, dass man sagen, über den Austausch von Informationen, auch den Austausch von Technologie, dass man darüber ein gewisses Vertrauen entwickelt, dass man dieses Vertrauen dann quasi institutionalisieren kann und dadurch wachsen Stabilität und dadurch wächst Sicherheit und dies wiederum sagen, festigt den Frieden in Europa über sagen, diese Verzahnung auch von militärischen Strukturen. Es ist ein interessanter Gedankengang, der sich ähnlich wiederfindet oder fast deckungsgleich wiederfindet in den Argumenten, die für den Bau dieser beiden Pipeline-Projekte Nord Stream 1, aber vor allen Dingen dann Nord Stream 2 benutzt worden sind. Also ein Sicherheits- und Friedensgedanke, dass die russische Seite sozusagen diese Projekte möglicherweise ganz anders betrachtete, das fand wahrscheinlich zu wenig Eingang in die politischen Überlegungen und Entscheidungsstrukturen. Gegen wen wird die russische Armee moderner gemacht? Sagen, wer wird abhängig von großen Pipelines, die über Jahrzehnte das Erdgas in die Drehscheibe Deutschland liefern sollen? Ob man sich diese Fragen richtig gestellt hat?
Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, wenn es 2014 nicht zur Annexion der Krim und zur verdeckten Invasion in der Ostukraine gekommen wäre, hätte Deutschland in Gestalt des Konzerns Rheinmetall ein hochmodernes Gefechtsübungszentrum nach Russland geliefert und Frankreich zwei Mistral-Hubschrauberträger. Man könnte fast sagen, wer solche Feinde hat, braucht keine Freunde mehr.
Ja, und übrigens ging es zunächst um ein Gefechtsübungszentrum, für das die Exportgenehmigungen bereits erteilt waren. Aber Russland sprach davon, eigentlich 8 dieser Gefechtsübungszentren haben zu wollen. Es klingt jetzt so ein bisschen technisch, um was es da eigentlich geht. Aber der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat es im Gespräch mit uns ganz schön zusammengefasst. Das sei das Innerste vom Inneren, weil es da nicht nur um Technologie geht, sondern man vermittelt natürlich auch die Denkweise mit dieser Technologie. Wie kämpfen wir? Wie sehen Strategien aus? Wie entwickle ich meine Armee und mache sie beständig schlagkräftiger? Also man gibt sehr viel von sich selbst preis. Die Franzosen, Sie haben es angesprochen, die zwei Hubschrauberträger, auch keine schöne Geschichte. Und vor allem eine, so muss man sagen, die Franzosen haben noch ein bisschen länger in ihrer Bremsspur gebraucht als wir. Es gab ein dann doch ziemlich unwürdiges Gezerre und Gezuppe über die Frage, wann diesen Vertrag ebenfalls zu beenden.
Ich möchte in diesem Podcast immer auch gerne darüber sprechen, wie so ein Buch eigentlich entsteht und einen kleinen Blick in die Werkstatt werfen. Nun beruht Ihr Buch auf einer wirklich unglaublichen Fülle von Dokumenten und jeder Menge Gespräche mit den handelnden Personen. Wie ordnet man da sein Material? Wie behält man da den Überblick? Also haben Sie frühzeitig angefangen, so thematische Cluster zu bilden, Kapitel vorkonzipiert und dann zugeordnet? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Wir hatten sehr früh die Idee, also als es dann sozusagen in den Gedanken eines Buches überhaupt sozusagen gemündet hat, wir hatten irgendwie sehr früh die Idee, Wendepunkte oder Bruchpunkte in dieser deutschen Russland-Politik zu beschreiben und uns auch die Mühe zu machen, dies in aller Fairness zu tun. Also aus der jeweiligen Zeit und den jeweiligen Entwicklungen, ja auch Widersprüchen und Problemen und so, das auch möglichst fair für die Beteiligten nachvollziehbar zu machen. Dann diese Bruchpunkte, die wir dann so grob chronologisch angelegt haben, erstens, um uns nicht selbst in all dem Material zu verlieren, aber vor allen Dingen natürlich auch, um es Leserinnen und Lesern einfacher zu machen, sondern da durchzugehen. Diese Bruchpunkte haben wir vergleichsweise früh identifiziert und haben uns dann auf die Suche gemacht nach Dokumenten, nach Archivmaterialien, nach Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Und wie in einer so einer richtig guten journalistischen Recherche tastet man sich dann sozusagen entlang dieser großen inhaltlichen Cluster irgendwie immer weiter vor. Also, dass wir gerne wissen wollten, was war da eigentlich mit dieser Bundestagsrede 2001 wirklich? Das war sozusagen einer dieser Punkte. Wie war das im Verhandlungssaal in Bukarest im April 2008, als die Kanzlerin sich am Ende ja durchsetzte mit ihrer Vorstellung, dass die Ukraine und Georgien de facto ja keine wirkliche Perspektive für die NATO haben? Also wie war das wirklich, sagen, zu versuchen, das im Detail nachzuvollziehen? Was hat es auf sich mit dem Friedensprozess von Minsk, mit diesem berühmten Abkommen Minsk II, das die Kanzlerin verhandelt hatte? Warum war das wichtig? Wozu hat es geführt? War es Putins trojanisches Pferd oder war es eine wirkliche Chance, zumindest einen Friedensprozess einzuleiten? Das waren die Fragen, mit denen wir in diese inhaltlichen Cluster gegangen sind.
Ja, ich will es um einen Punkt ergänzen. Ich habe das Glück gehabt, hier eine Co-Autorin zu haben, die sich praktisch ihr gesamtes Berufsleben mit Russland beschäftigt und sich ungeheuer gut auskennt. Ich habe das Glück gehabt, durch verschiedene Stationen in Washington als Leiter des Berliner Büros, des Spiegel, als Chefredakteur, sind wir immer wieder diesen Blick auf deutsche Politik auch gehabt zu haben. Das heißt, wir hatten eine Vorstellung, wonach wir suchen und schauen wollten. Und das ist gut so und gleichzeitig auch verführerisch, weil man natürlich nur nach dem sucht, was man schon kennt. Und sich gleichzeitig die Offenheit behalten muss, dass vielleicht aus der Sicht der entscheidenden Akteure Dinge, die man selbst zu dem Zeitpunkt gar nicht gesehen hat, eine viel größere Rolle gespielt haben, als man das damals selbst wahrgenommen hat. Das gilt ganz sicher für die Frage Syrien beispielsweise. Das frühe Eingreifen und brutale Eingreifen Russlands in Syrien. Der offene und wiederholte Versuch, einen Deal mit der Bundesregierung zu machen, zu sagen, wir helfen euch in der Flüchtlingsfrage und vielleicht sogar bei der Rückkehr von Geflüchteten nach Syrien, wenn ihr im Nahen Mittelost bereit seid, Assad wieder anzuerkennen. Etwas, was in der deutschen Russlandpolitik eine große Rolle spielt und viele Beteiligte sehr beschäftigt. Also wir haben versucht, auch diese Offenheit beizubehalten, weil das, was man nicht kennt, das, wovon man noch nie gehört hat, das kann man dann auch nur beiseite legen, wenn man sagt, es spielt tatsächlich keine große Rolle. Aber wir waren dann doch erstaunt, was sich an vielen Stellen noch finden ließ, von dem wir selbst am Anfang gar nicht gedacht hätten, dass es eine solche große Rolle gespielt hat.
Und ich hatte das Glück und habe das Glück, einen Co-Autoren an meiner Seite zu haben, der das investigative Handwerk, also es ist ja auch eine Kunst, ne, der diese Kunst beherrscht, wie, glaube ich, sonst kaum jemand. Und der in seiner journalistischen Unnachgiebigkeit mir dann doch die ein oder andere schlaflose Nacht bereitet hat, aber damit ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass man sozusagen diese Tiefenbohrung doch toi 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 einigermaßen erfolgreich durchführen konnte. Um Ihnen ein kleines Beispiel zu geben, für mich, weil ich ja nun dieses Thema Russland und russische Politik schon so lange betrachte und auch mit einer großen Leidenschaft und großen Trauer betrachte, war etwa der Fall Alexander Litwinenko. War für mich eigentlich in Anführungszeichen abgeschlossen. Ich habe gedacht, Mensch, brauchen wir das irgendwie wirklich? Also der ehemalige FSB-Agent, der zum Putin-Kritiker geworden ist und Putin früh vorgeworfen hat, dass die Sprengungen von russischen Wohnhäusern im späten Sommer 1999, bei denen mehr als 300 Menschen ums Leben kamen, dass das eben nicht das Werk von tschetschenischen Terroristen war, sondern vom FSB inszeniert worden war, um den Vorwand zu geben, den zweiten Tschetschenienkrieg zu beginnen. Also dieser Alexander Litwinenko setzt sich dann irgendwann nach London ab und er wird von russischen Agenten mit einer de facto Massenvernichtungswaffe, nämlich Polonium-210, vergiftet und stirbt. Dieses Foto dieses sterbenden Mannes, schon keine Haare mehr im Krankenbett, ging damals um die Welt. Und ich dachte, naja, eigentlich weiß man das, brauchen wir vielleicht gar nicht mehr in der Detailfreude. Aber Georg hat dann auch nicht nachgelassen und die Hamburger Staatsanwaltschaft stellte ihm dann die Ermittlungsakten zur Verfügung, weil es eine deutsche Spur in diesem Fall irgendwie gegeben hat. Und die fanden sich in zwei schrabbeligen Umzugskartons.
Also sie beide haben sich einfach perfekt ergänzt bei diesem Buch. Ich würde tatsächlich gerne nochmal auf die Frage des Investigativjournalismus, die Sie angesprochen haben, zurückkommen. Denn viele der Dokumente, die Sie verarbeiten, sind, wenn ich das richtig sehe, überhaupt zum ersten Mal durch Sie der breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Da fragt man sich als Laie natürlich, wie sind Sie da dran gekommen? Ich erwarte jetzt natürlich nicht, dass Sie das im Detail schildern und sich da in die Karten schauen lassen, aber können Sie das auf so einer allgemeinen Ebene, so das Handwerk des investigativen Journalismus beschreiben? Wie kommt man an solche Schriftstücke von Behörden zum Beispiel ran, von denen man weiß, dass es sie gibt, vielleicht aber auch nur vermutet? Denn die Behörden mauern ja wahrscheinlich doch in der Regel erstmal.
Ja, ich will da so offen sein, wie man das überhaupt nur sein kann. Das haben wir übrigens auch versucht. Das ist der Grund, warum es einen Quellen- und Anmerkungsapparat von fast 100 Seiten gibt. Das heißt, wir haben mit praktisch allen Gesprächspartnern, wo immer es ging, gesagt, bitte nicht im Hintergrund, bitte on the record, bitte autorisierte Zitate, bitte Dokumente, auf die man hinterher auch klar verweisen kann, sodass es eine Nachvollziehbarkeit gibt. Wie setzt sich dieses Buch zusammen? An manchen Stellen und vor allem am Anfang der Recherche haben wir teilweise verblüffende offizielle Unterstützung gehabt, beispielsweise des Auswärtigen Amtes. Die haben die Möglichkeit, Sperrfristen, gesetzliche Sperrfristen zu verkürzen für ihre eigenen Dokumente. Das haben sie auf eine erstaunliche Art und Weise getan, bis sie es irgendwann nicht mehr getan haben. Im Fall von Nord Stream 2 und gegenüber dem Kanzleramt und dem Wirtschaftsministerium beruht es in weitem Umfang auf juristische Auseinandersetzungen, die andere Kolleginnen und Kollegen geführt habe oder die ich im Rahmen eines Autorenteams mit der Süddeutschen Zeitung geführt habe oder teilweise jetzt noch führe. Es gibt ein erstaunliches Entgegenkommen, Katja hat es gesagt, vor allem von der Justiz, die uns Unterlagen zur Verfügung gestellt hat, was frühe Ermittlungen gegen das Agentennetz von Wladimir Putin in Ostdeutschland anging oder auch im Fall von Litwinenko. Und dann gibt es andere Teile, da muss ich im Ungefähren bleiben, weil Menschen ohne Autorisierung, ohne Zustimmung ihrer Vorgesetzten Material zugänglich machen, auf eigenes Risiko. Und das hat dann doch in erstaunlichem Maße gut funktioniert, teilweise weil es Menschen sind, die man lange kennt, mit denen man lange in vertrauensvoller Verbindung ist. Und an anderer Stelle, weil viele erkannt haben, dass dieses eine Geschichte ist, die so wichtig ist, so notwendig zu beleuchten ist, dass im Grunde alles, was jetzt heute nicht ein klassisches diplomatisches oder militärisches Geheimnis ist, sondern etwas, was Regierungen häufig nur deshalb zurückhalten, weil sie sagen, das ist uns peinlich, das ist uns unangenehm, aber das ist keine Kategorie des Geheimnisschutzes, dass uns erstaunlich viele Menschen mit erstaunlicher Bereitschaft geholfen haben.
Zu den Dokumenten, an die Sie auf diese Art und Weise gelangt sind, gehören ja zum einen schon sehr frühe, sehr realistische und kritische Einschätzungen der Person Wladimir Putins durch die deutschen Geheimdienste 1999. Dazu gehört aber auch ein Szenarienpapier, das der Planungsstab des Auswärtigen Amtes 2007 nach Wladimir Putins berüchtigter Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz verfasst hat. Warum haben diese kritischen Einschätzungen, diese realistischen Einschätzungen ganz offenbar so wenig Einfluss auf das Regierungshandeln gehabt?
Ja, in diesem Fall, Herr Blome, ist Ihre Frage besser als die Antwort, die wir Ihnen geben können, weil das tatsächlich die Frage ist, die sich ja auch viele der Beteiligten stellen, die sagen, warum eigentlich? Wir zitieren ja beispielsweise den langjährigen Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwagen, der sagt, Ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum die Russen jede rote Linie überfahren durften. Und damit bezieht er auf das, was wir heute hybriden Krieg nennen. Aggression gegen Deutschland selbst. Warum es nicht viel früher zu harten Maßnahmen gekommen ist. Warum so viele warnende Stimmen ausgeblendet worden sind, ist etwas, was sich auch viele der Beteiligten in der Russlandpolitik in der zweiten, in der dritten Reihe bis heute fragen. Und ich will auch das noch hinzufügen, manchmal ist das Interessanteste, auch im Regierungshandeln, das, was gar nicht aufgeschrieben wird für die Akten selbst, aber das, was zentrale Akteure selbst aufschreiben. So wie der leider gerade erst verstorbene langjährige Staatssekretär Klaus Schario des Auswärtigen Amtes, der im Januar 2000 zusammen mit Joschka Fischer praktisch der erste Besucher bei diesem neuen Präsidenten Putin ist. Und auf dem Rückweg schreibt er in seine persönliche Arbeitskleide, die er immer in seiner Jackentasche trägt, harter, kalt entschlossener Operateur, mit dem möchte man nicht befreundet sein. Mhm. Aber er arbeitet für einen Bundeskanzler, der sich sehr früh entscheidet, sich mit Wladimir Putin nicht nur anzufreunden, sondern eben diese kritischen, warnenden Stimmen, die sagen, vorsichtig, nichts ist falsch daran, zu versuchen, die bestmöglichen Beziehungen zu entwickeln. Aber wir sollten auch vorsichtig im Umgang mit diesem Präsidenten sein und ihn an seinen Taten messen. Diese Stimmen finden viel zu häufig keine Beachtung.
Ja, vielleicht ergänzend ein paar Stichworte. Ich glaube, man hat sich zu lange auch dem Wunschdenken in gewisser Weise gar der Illusion hingegeben, dass Modernisierungspartnerschaft, also die Neuauflage einer Ostpolitik, dass Modernisierungspartnerschaft am Ende dazu beitragen kann, dass sich auch in Russland politisch etwas im Sinne einer demokratischeren Entwicklung verändern kann. Ich glaube, man hat nicht nur die Person Putin und seine Entschlossenheit, Gewalt und Krieg als Mittel der Politik jederzeit einzusetzen, unterschätzt, sondern auch seine im Laufe der Jahre immer deutlicher zutage tretende Radikalisierung oder Ideologisierung, so wie es einer unserer Gesprächspartner einmal nannte. Wir haben wohl unterschätzt, den Begriff Diktator auf historischer Mission. Ich glaube, dass das irgendwie dazugehört. Haben wir Wladimir Putin letztlich an unseren eigenen Maßstäben gemessen, dass er am Ende ein nach unseren Maßstäben rational kalkulierender Akteur ist, der Profitstreben vielleicht hochstellt, aber der nicht das Risiko geht, eines großen Bruches mit dem Westen, indem er die Ukraine angreift. Das, glaube ich, haben wir, die Bereitschaft dazu haben wir unterschätzt. Und letzter Punkt, ich glaube, es auch das, was es innenpolitisch bedarf hätte, um mit diesem immer offensiveren und auch immer aggressiveren Russland umzugehen, das schon 2015 mit großen Cyberangriffen, einem großen Cyberangriff auf den Bundestag etwa beginnt, das hätte ja auch innenpolitisch einiger wichtiger Entscheidungen bedurft. Und war die Bundesregierung, war die Kanzlerin bereit, diese dann wohl auch schmerzhafte Debatte zu führen? Stichwort 2%, Stichwort ein bisschen ein paar rote Linien gegen Russlands Vorgehen zu ziehen. Offensichtlich kam sie zu dem Schluss, dass die Deutschen dazu nicht so bereit sind.
Ja, da würde ich direkt einhaken, weil sich die Debatte um die verfehlte deutsche Russlandpolitik ja sehr oft an Gerhard Schröder entzündet, der so als die Personifizierung einer verfehlten Politik gilt und dafür, wie man sich von Wladimir Putin einspannen und manipulieren lässt. Nun hat aber Angela Merkel dieses Land 16 Jahre regiert und in letzter Zeit hat sich die Debatte doch auch stärker auf ihre Rolle konzentriert. Ich habe das Gefühl, es könnte auch was damit zu tun haben, dass sie so ostentativ eigentlich eigentlich den Vorwurf von sich weist, irgendwas falsch gemacht zu haben. Wie beurteilen Sie die Rolle von Angela Merkel? Es klang in dem, was Sie zuletzt gesagt haben, Frau Gloger, so ein bisschen an, ich hoffe, ich überinterpretiere Sie da nicht, dass Angela Merkel am Ende doch immer Innenpolitikerin war und immer geguckt hat, wofür gibt es Mehrheiten in diesem Land? Ist das Teil der Erklärung?
Also lassen Sie mich noch mal einmal mit Gerhard Schröder anfangen und sagen, der hat sich natürlich den Vorwurf auch wirklich redlich verdient.
Ja.
Und er verdient ihn sich nicht nur in seiner Amtszeit, er verdient ihn sich natürlich vor allem auch in seinem Verhalten nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Bei Angela Merkel muss man sagen, nichts spricht dafür, dass sie naiv gewesen sei in Bezug auf dieses Russland. Nichts spricht dafür, dass sie Putin falsch eingeschätzt hätte. Und nichts spricht übrigens auch gegen ihre Politik, beständig im Dialog zu bleiben und das Schlimmste zu verhindern. Was gegen ihre Politik gesprochen hat, ist an keiner Stelle eine rote Linie zu ziehen, die erhebliche politische und ökonomische Macht dieses Landes dann doch an irgendeiner Stelle einmal einzusetzen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wir bauen keine Pipeline Nord Stream 2, wenn es beständig in der Ukraine, im Osten der Ukraine, weiter zum Krieg kommt. Wir fangen mal an, russische Agenten auszuweisen, wenn in der Mitte Berlins jemand ermordet wird, und zwar ganz offensichtlich im Auftrag nach Feststellung eines Gerichts des russischen Geheimdienstes. Und diese Liste könnte ich fortsetzen und fortsetzen und fortsetzen. All das, was wir nach dem 24. Februar 2022 tun. Aber was wir eben vorher nicht tun. Und Sie haben es gesagt, es gibt nur wenige Personen, die in ihrer Russlandpolitik keine Fehler erkennen können. Frank-Walter Steinmeier spricht von Fehlern, Sigmar Gabriel tut es, Annegret Kramp-Karrenbauer. Und es sind nicht so viele über, und zu denen gehört Angela Merkel, die in ihrer Politik keine Fehler erkennen kann. Sie hatte mit Wladimir Putin 16 Jahre zu tun. Insofern ist die Frage auch nach ihrer Rolle, nach ihrer Verantwortung, eine, die unbedingt gestellt werden muss.
Sie schreiben im Nachwort zu Ihrem Buch, und da möchte ich Sie mal zitieren, über viele der im Buch beschriebenen Ereignisse berichtet oder sie auch selbst erlebt zu haben, schuf hoffentlich die Voraussetzung, einen journalistischen Fehler zu vermeiden, im Nachhinein das meiste besser zu wissen. Das ist in der Tat ein Vorwurf, mit dem sich manche Protagonisten und Protagonistinnen der gescheiterten deutschen Russlandpolitik heute gegen Kritik wehren. Mich würde interessieren, was waren denn eigentlich Ihre eigenen Fehleinschätzungen in der Ära Putin? Wo können Sie sozusagen die Fehler der Protagonistinnen und Protagonisten gut nachvollziehen? Sie haben ja vorhin auch geschildert, dass es Ihnen bei der Darstellung darum gegangen ist, die Entscheidungen auch immer im Lichte des damaligen Kontextes zu beurteilen.
Ich fange mal mit meinen Fehlern an, weil es auch ohne Koketterie mehr sind als bei meiner Frau. Sie hat sehr früh gesehen, dass Nord Stream 2 ein entscheidender Fehler ist. Und ich habe das in dieser Klarheit nicht gesehen. Sie war sehr früh davon überzeugt, dass diese Rochade zwischen Medvedev und Putin nicht der Auftakt einer echten Liberalisierung des Landes ist. Ich weiß noch, ich kam als Spiegel-Chefredakteur von einem langen Gespräch mit Medvedev zurück und war, wie soll ich sagen, angetan. Ich habe nicht gesehen und nicht durchgesetzt, dass es ein Fehler ist, dass die Berichterstattung über die Ukraine viel zu lange aus Moskau oder aus Polen miterledigt worden ist, dass ein Land mit einer so schwierigen Geschichte und von solcher Bedeutung unbedingt einen eigenen Korrespondentin, eine Korrespondentin braucht. Also dieses Moskau-zentrierte, über die Ukraine zu häufig hinwegzuschauen, das ist etwas, was ich in journalistischer Funktion ebenfalls nicht klar genug gesehen habe und diesen Fehler gemacht habe. Ja, ich glaube, es in diese Balance zu setzen ist immer wichtig, weil es ja eigentlich immer so ist, wenn was Großes schiefgegangen ist, dann ist der Journalismus meistens auch nicht weit entfernt. Dann haben wir unsere eigenen Fehler gemacht. Ich will das aber mit einer ausdrücklichen Einschränkung versehen. Die Berichterstattung von erfahrenen Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Moskau selbst, also von denen, die das Land lange und gut kannten, die war ganz häufig ausgezeichnet. Die war analytisch stark und scharf. Aber sie hat es zu häufig nicht geschafft, unseren Diskurs hier in Deutschland entscheidend zu prägen, so wie sie es hätte tun sollen.
Ich mag gern anschließen bei dem, was Georg zur Ukraine gesagt hat. Das unterschreibe ich. Das unterschreibe ich sozusagen an Selbstkritik. Auch für mich hätte ich viel mehr sagen, versuchen sollen, sagen, all meine Kraft in das Projekt, wenn man so möchte, Ukraine zu stecken, in dieses Land mit seiner ja so komplexen und widersprüchlichen Geschichte, was für uns alle ja doch so lange sozusagen so ein Graubereich oder so eine Art geostrategisches irgendwie Niemandsland irgendwie gewesen ist. Dabei ist es, wenn man jetzt mal Russland abzieht, der größte Flächenstaat irgendwie in Europa. Das ist sicher ein Punkt. Ich würde für mich auch sagen, dass ich vielleicht vor allen Dingen auch nach der Annexion der Krim und der Debatte sagen um die sogenannten Russlandversteher, die dann ja doch mit voller Macht irgendwie begonnen hatte, dass ich da vielleicht nicht klar und laut genug, im besten Sinne laut genug, dagegen gestanden habe. Also ich kann mich da auch für mich selbst an Debatten erinnern, in denen ich mich wirklich fast überrollt fühlte, ob der Argumentation, dass doch die Krim ja schon immer irgendwie russisch gewesen sei, einer Argumentation, die Altkanzler Helmut Schmidt ja damals auch geteilt hatte, dass das mit dem Völkerrecht und der Krim, das ist auch irgendwie alles kompliziert und möglicherweise war das gar nicht völkerrechtswidrig. Also das war ein Diskurs, der, also Diskurs, wenn man das überhaupt so nennen möchte, der ja auch in den Medien so sehr stark irgendwie geführt worden ist, ich würde heute sagen False Balance, also ein klassisches Beispiel irgendwie dafür. Und ich fühlte mich da manchmal wirklich so ein bisschen wie so ein Don Quixote gegen die Windmühlen, weil sagen dieses Gefühl, oje, was macht denn da dieser Putin? Wie können wir mit ihm irgendwie eine Regelung, eine Einigung irgendwie finden, dass es da irgendwie nicht eskaliert? Und außerdem sind da die Vereinigten Staaten ja auch mit ihren sagen sehr egoistischen geostrategischen Interessen. Also da müssen wir uns irgendwie auch gegenstemmen. Und dann hat man die putinschen Realitäten einfach aus dem Auge verloren. Wie es Karl Schlögel in seiner Rede sagte, Mensch, es gab so viele Russlandversteher in diesem Deutschland, aber nur wenige, die Russland verstehen.
Ja, das sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich kann nur sagen, ich habe mir Ihr Buch besorgt, nicht eigentlich mit dem Vorsatz, es direkt zu lesen, sondern das Thema interessierte mich total und ich wollte das Buch eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt lesen. Und dann habe ich aber den Fehler gemacht, in der S-Bahn anzufangen, es zu lesen. Und dann konnte ich es nicht mehr weglegen, weil es einfach so dicht ist an Funden, an Beschreibungen, an Schilderungen. Und ich habe wirklich viele Erkenntnisse daraus gezogen und es war darüber hinaus einfach auch ein unglaubliches Lesevergnügen.
Ihnen auch einen glücklichen Leser zu haben, freut uns sehr.
Nun endet jede Folge meines Podcasts immer mit einer Sachbuchempfehlung. Was haben Sie beide denn mitgebracht?
Ja, das darf ich übernehmen und ich habe mich gefreut, als Sie mir geschrieben haben, dass es am Ende eine Sachbuchempfehlung geben soll. Meine ist ganz eindeutig, sie ist Gabriel Zuchtriegels neues Buch. Pompeis letzter Sommer. Die Familie meines Vaters stammt aus Castellammare di Stabia, das ist direkt am Fuße des Vesuv. Drei Städte werden damals verschüttet: Herculaneum, Pompeji, aber auch das antike Stabiae, heute auf dem Gebiet Castellammare di Stabia. Und ich habe schon sein erstes Buch bewundert. Ich kenne Pompeji seit Kindestagen und ich lese, wie er diesen Ort lebendig begreifbar macht, wie sehr er es mit der Geschichte der damaligen Zeit verbindet. Und ich bewundere seine Arbeit und ich bewundere seine Bücher und sein neues Buch.
Wollen Sie noch kurz sagen, wer Gabriel Zuchtriegel ist?
Ach so, er ist ein deutsch-italienischer Archäologe, der heute die Einrichtung in Pompeji leitet. Wobei nach meinem Verständnis er damit nicht nur die Einrichtung in Pompeji leitet, sondern auch die in Herculaneum und in Castellammare di Stabia.
Und das Buch ist im Propylen Verlag erschienen. Umfang und Ladenpreis weiß ich jetzt nicht auswendig, aber das lässt sich ja leicht rauskriegen. Frau Gloger, Herr Mascolo, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben.
Wir bedanken uns bei Ihnen.
Ein Vergnügen, Herr Blome. Vielen Dank.
Das war Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.